So, Halleluja, vielen Dank, Claudia, vielen Dank an Jung. Ich will immer sagen an die Band, weil das sich so anhört. Vielen Dank, lass uns einfach den beiden einen Applaus geben. Halleluja, guten Morgen auch von meiner Seite. Ich freue mich auch, euch hier zu sehen und begrüßen zu dürfen und alle, die zugeschaltet haben. Wow, und ich... dieses Lied, du bist mein starker Turm, das hat so eine, das ist ein altes Lied, so ein altes, gutes Lied, für manche schon wieder neu. So eine Aussage, ja, du bist das Auge im Sturm, ja, wenn es stürmt und manchmal stillt Gott den Sturm, aber manchmal gibt er uns einfach Ruhe und Frieden mitten im Sturm. Amen, Amen. Ich habe heute etwas für euch mitgebracht, so ein Thema. Und ich weiß es nicht, ob du das so kennst, dass du etwas so auf dem Herzen hast, so seit langem, dass du merkst, hey, es gibt so Themen, es gibt so Sachen, die dich wirklich so, die dich so erfüllen mit Freude und wo du merkst, die Leidenschaft ist da und du würdest am liebsten alles stehen und liegen lassen, um das machen zu dürfen. Manche fliegen gerne, andere machen gerne Sport, noch andere, keine Ahnung, wenn sie ein gutes Buch sehen oder irgendetwas, dann merken sie, hey, wow, das ist etwas, das macht mir so große Freude und sie bemühen sich dann auch da drin ein bisschen besser zu werden und immer besser zu werden und auch wenn das sie etwas kostet, sie nehmen das auf sich, weil das als ob das in sie hineingelegt worden wäre, ja, und ich möchte einfach sagen, ich glaube daran, dass Gott so in uns so Träume, so Begabung Potenzial hineingelegt hat, wo wir einfach merken, das ist etwas, das erfrischt mich. Das ist etwas, wo, wenn ich daran denke, dann kann ich stundenlang darüber reden, ja, und keiner kann mich stoppen. Und du denkst dich, wieso interessierst du dich nicht dafür? Wie kann man sich über dieses Thema nicht oder mit diesem Thema nicht auseinandersetzen zu wollen? Und ich glaube, Gott hat solche Sachen in uns hineingelegt und manchmal gibt es so eine komische Verschiebung, so auch in den Kirchen und unter Gläubigen, so nach dem Motto, ja, also wenn du erstmal zu Jesus kommst, ja, dann musst du alles abgeben, was auch stimmt jetzt einigermaßen, aber ich glaube, da gibt es vieles in uns schon von Beginn an, was Gott in uns hineingelegt hat, wo er meint, hey, das ist ein Traum, den habe ich dir hineingelegt, das sind Begabungen, die sind von mir. Ja, ich habe von einer Geschichte gehört über einen Mann, der so zu Jesus gefunden hat, einen jungen Mann, und er hat so erzählt auf der Bühne, früher hatte ich ein Motorrad und ich bin durch die Berge und ich liebte es und ich spürte den Wind in den Haaren und das war, nee, konnte nicht, weil man, es geht nicht, wo auch immer er den Wind gespürt hat, ja, aber, und der war so begeistert, der hat so begeistert davon, von dieser seiner Leidenschaft erzählt, was auch immer ich davon halte, von Motorradfahrrad, ja, dahingestellt und dann sagte, ja, und dann habe ich mich für Jesus entschieden und ich habe mein Motorrad verkauft. Und du hast ja gedacht, okay. Und ich dachte nur, hey, Jesus ist nicht dazu gekommen, um dir das Motorrad wegzunehmen, sondern er ist dazu gekommen, um dein Leben mit Freude zu erfüllen, um dich zu retten, um dich zu erlösen, um dir Frieden zu geben. Er ist nicht aber dazu gekommen, um das, was er vielleicht an Leidenschaft in dich hineingelegt hat, einfach dir wegzunehmen. Und da gibt's diese Ängste, oh je, wenn Gott mich beruft, nach Afrika zu gehen und ich hasse, ich bin hellhäutig und ich hasse Sonne und ich bin gegen Sonne allergisch, ja. Und dann gibt's solche Ängste, was tue ich dann, ja. Dann lieber frage ich Gott gar nicht, ja. Wo willst du mich haben? Weil wenn er sagt, und das ist ganz entgegen dem, was ich so einfach, wo so meine Veranlagung ist. Davon spreche ich. Ich spreche nicht davon, dass wir doch manchmal so Sachen finden, wo wir denken, ja, das ist mein Traum fürs Leben und bloß das bleibt so. Jeder von euch vielleicht kann sich erinnern oder vielleicht auch nicht, wenn man Kinder, wenn die kleinen Kinder sagen, wen sie alles heiraten wollen, ja? Dann ist das die Lehrerin, die Kindergärtnerin, ja? Und 20 Jahre später denken sie sich nur, okay. Ja, also darum geht es auch nicht. Aber ich glaube, dass Gott etwas in uns hineingelegt hat. Und er möchte, dass wir das pflegen. Und er möchte, dass wir da drin wachsen. Und weißt du was? Wenn das, was er in dir hineingelegt hat, diese Gaben, diese Leidenschaft für Dinge, wo du denkst, wow, das erfüllt mich wirklich mit Freude, das motiviert mich zum Leben. Und wenn das sich kreuzt mit Gottes Plänen, mit seinem Reden, ey, das kann nur explodieren. Da gibt's eine Explosion, ja? Und es ist nämlich so, es geht nicht darum, dass wir auf alle unsere Träume verzichten, wenn wir mit Gott unterwegs sind. Und auf alles, was Gott in uns hineingelegt hat. Oder noch schlimmer, es geht nicht darum, dass wir das leugnen, unsere Identität leugnen oder das leugnen, wie Gott uns erschaffen hat. Sondern umso viel mehr geht es darum, dass wir das entdecken, dass wir versuchen, das so mit Gott zu connecten, ja? Damit es funkt und damit es wirklich knallt in positiven Sinne. Und es geht auch eben dann danach darum, dass wir diese Träume nicht verlieren. Ja, dass wir diese Träume nicht verlieren. Und ich habe als Beispiel einen Mann Gottes genommen aus dem Alten Testament, den Abraham. Ja, Abraham. Und Abraham, so im Alten Testament fängt das im 12. Kapitel an. Es ist so, Gott spricht zu ihm und Gott sagt zu ihm, hey, geh, ich zeig dir ein Land und ich habe etwas für dich vorbereitet. Ich möchte dir ein Land geben, ja, was dir gehören wird. Und das muss man sich vorstellen, ja, das war damals das, was wirklich gezählt hat. Heutzutage, wenn du auch ein gutes Grundstück hast und das gut bebauen kannst, bist du auch irgendwie einigermaßen versichert. Aber Gott sagt, hey, geh, ich habe etwas für dich vorbereitet, ein Land. Und du bist, von dir wird ein großes Volk abstammen. Und dann sagt Gott, hey, ich werde dich sehen. Ja, es bedeutet, ich werde dir Gutes tun. Ja, dir wird nichts an nichts mangeln, was das Materielle angeht. Ja, ich werde dich segnen, ich werde dir Gutes tun und noch was anderes. Durch dich werden andere Menschen Gutes erleben. Durch dich werden andere Menschen gesegnet. Es bedeutet auch alle diejenigen, die gut zu dir sind, die gut mit dir meinen, denen wird genauso gut gehen wie dir. Ja, solches Versprechen gibt Gott Abraham. Und man muss wirklich wissen, dass Abraham zu diesem Zeitpunkt nicht mal der Jüngste war. Ja, er war 75. Ja, als er dort in Haran wirklich so sich aufgemacht hat, um das zu empfangen, was Gott für ihn vorbereitet hat. Und ich kann mir gut denken, dass da in ihm schon so dieser Wunsch danach war, wow, ich möchte die größten Schafherde haben, ich möchte die besten Weiden haben, ich möchte das beste Land haben, ja, und ich möchte die besten Nachkommen haben, ja, etwas, was Gott in ihn hineingelegt hat. Und Abraham zieht los, bewegt sich in den Norden, und alles scheint so in Ordnung zu sein. Ja? Und dann lesen wir so zwei Kapitel weiter oder ein Kapitel weiter im Kapitel 13, lesen wir Folgendes. Erstmal nur ein Satz. Als nun Lot sich von Abraham getrennt hatte, sprach der Herr zu Abram. Zur damaligen Zeit heißt er noch Abram. Also als nun Lot sich von Abraham getrennt hatte, und da müssen wir überlegen, wer war eigentlich Lot? Ja? Welche Rolle spielte er im Leben von Abraham, damals Abraham? Und Lot war Abrahams Neffe. er war der Sohn des eines verstorbenen Bruders von Abraham, der auch Haran hieß. Und Lot ist zusammen mit Abraham aus Haran, aus Ur, ausgebrochen. Ist mit ihm zusammen in das verheißene Land gegangen. Und wisst ihr, was ich denke? Dass Lot als Neffe von Abraham der rechtmäßige Erbe von Abraham gewesen ist. Das bedeutet, so in diesem Moment oder bis zu diesem Moment spricht die Bibel nicht davon, dass Abraham so ein großes Wunsch nach einem leiblichen Sohn hätte. Wir können uns schon vorstellen, dass das der Fall gewesen ist. Aber er äußert das zumindest nicht so. Das ist nicht, kommt nicht so stark zum Ausdruck. Und ich denke, es hängt auch damit zusammen, weil Lot mit ihm gewesen ist. Denn ich nehme an, dass Abraham als der Onkel, weil das war so in der damaligen Kultur, einfach die Sorge, wie ein Vater über Lot übernommen hat. Und somit war Lot sein rechtmäßiger Erbe. Und somit das alles, was Abraham irgendwann gehören würde, hätte dann irgendwann Lot gehören können. Ja, auch dann, wenn kein leiblicher Sohn kommen würde. Irgendwie, Abraham hat sich gedacht, ja, ist das nicht die beste Lösung, aber immerhin, das ist mein Blut, ja, er gehört zur Familie. Er gehört zur Familie. Aber da kommt ein Moment, wo es wirklich, man merkt, dass Abraham gesegnet worden ist. Ja, seine Schafherden, sie wuchsen. Und weil Lot auch mit Abraham zusammengezogen ist, dann wuchsen auch seine Schafherden. Ja, und irgendwann fingen an, sich die Angestellten von den beiden zu zoffen. Ja, die Hirten von Abraham und die Hirten von Lot, ja, dein Schaf hat seinen Kopf über das Zaun gesteckt und an meinem Grashalm genagt, was auch immer. Und es kommt zur Trennung. Und was bedeutet das dann für Abraham? Das bedeutet, dass er seinen potenziellen Erben verloren hat. Plötzlich gibt es keinen so aus seiner Familie, der sein Erbe sein würde. Lot ist weg. Also sein Traum schien so geplatzt zu sein. Ja? Dass oft, wenn man so mit Leuten redet, die so eine eigene Bauernhöfe haben, wirklich mit Vieh und Land, ja, dann oft sind sie so verzweifelt, weil die sagen, ja, die jungen Leute, die ziehen in die Stadt. Die wollen nicht das übernehmen. Und du merkst, das bricht ihnen das Herz. Ja. Ich habe keinen, dem ich das hinterlassen kann. Das nimmt dann jemand und verkauft alles. Ja. Und so ging es auch Abraham. Ja. Gott sagt zu ihm, ich werde dir ein Land geben. Von dir wird ein Volk abstammen. Und Abraham fragt sich wahrscheinlich jetzt, ja und wie jetzt? Wie jetzt? Ja, er hatte ein Szenario. Ja, gut, wir ziehen zusammen mit Lot. Dann, ja, wenn was ist, dann übernimmt er das alles. Aber plötzlich, sein Szenario, wie die Erfüllung des Traumes, scheint nicht mehr möglich zu sein. Plötzlich fängt an, so ein wichtiger Baustein. Es fehlt. Ja, das, wo er hat darauf gebaut oder gehofft, dass Lot irgendwann einfach sein Erbe sein wird. Und das ist manchmal so, wir haben so Träume von Gott, Visionen, wo wir nicht mal, manchmal wissen wir nicht, ob das von Gott ist oder nicht. Und wir gehen Risiken ein, aber oft planen wir, was auch nicht schlecht ist, aber wir haben ein Szenario, wie das laufen wird, oder? Ja, wenn ich ein Geschäft aufmachen möchte, dann brauche ich Geld, ja, oder einen Kredit. Und wenn das plötzlich irgendwie ausfällt, du merkst, wow, ja, ich kann diesen Traum begraben. Da ist etwas Wichtiges weggefallen, was diesen Traum nicht mehr möglich macht. Und das Wunderbare ist bei Abraham, weißt du, die Hoffnung ist futsch. Die Hoffnung ist futsch. Und von Abraham heißt es im Neuen Testament, dass er gegen Hoffnung auf Hoffnung hin geglaubt hat. Und Abraham da, wo es gar keine Hoffnung mehr gab, er hielt trotzdem an der Hoffnung fest, dass er ein Vater von vielen sein wird. Ja, das macht ihn auch so zum den Glaubenshelden, ja. Gegen Hoffnung hat er auf Hoffnung hingeglaubt. Gegen jegliche Hoffnung. Sein Szenario ist völlig geplatzt. War es nicht mehr möglich, erfüllt zu werden. Aber es gibt zwei Arten von Hoffnung. Es gibt eben eine Hoffnung, wo wir wissen, das sind die Bausteine. Ja, wenn das erfüllt ist, dann besteht weiterhin die Hoffnung. Ja, das Licht in den Dunkel heilt. Und dann gibt es aber auch eine andere Hoffnung, die besagt, mein Gott ist größer. Es ist keine Hoffnung, die mein Szenario unterstützt, sondern wo ich weiß, keine Ahnung, Gott, du hast gesprochen, ich habe keinen Plan. Ich habe keinen Plan A, der Plan A ist geplatzt, Plan B ist geplatzt, ich habe keinen Plan C, D. Es geht nicht mehr. Und da lesen wir weiter, 1. Mose 13, 14 bis 17. Als nun Lot sich von Abram getrennt hatte, sprach der Herr zu Abram, erheb doch deine Augen und schaue von dem Ort, wo du bist, nach Norden und nach Süden, nach Osten und nach Westen. Dieses ganze Land, das du siehst, werde ich dir und deinen Nachkommen für immer zu Besitz geben. Und ich werde dir so viele Nachkommen schenken, dass man sie nicht zählen kann. So wie der Staub auf dem Erdboden. Mach dich auf den Weg und durchzieh das ganze Land, denn ich werde es dir geben. Weißt du, das ist so paradox. Lot ist weg und Gott bekräftigt noch dieses Versprechen, was Nachkommen angeht. Im Vers 12 hieß es nur, ja, von dir wird ein großes Volk abstammen. Und hier heißt es schon, und ich werde dir so viele Nachkommen geben, dass man sie nicht zählen kann, wie Staub am Boden. Aber das Wichtige ist, was sagt Gott zu Abraham in dieser Situation? Er sagt, erhebe deine Augen und schaue von dem Ort, wo du bist. Schaue von dem Ort, wo du bist. Weißt du was? Oft, wenn es so zu scheinen, als unsere Träume platzen würden, dann denken wir sind am falschen Ort. Wir denken, ich habe eine falsche Arbeit. Dann denken wir, ich habe eine falsche Person geheiratet. Ich habe falsche Kinder, ja, falsche Kirche, was auch immer. Ja? Wir denken, wir sind am falschen Ort. Aber Gott sagt nicht zu Abraham, oh Abraham, ich habe dir gesagt, geh doch, ja, und zieh da und ich will dich in das Land bringen und dann plötzlich bist du dir, oh, ja, wir haben irgendwie einen Fehler gemacht unterwegs. Ich weiß es nicht, was wir jetzt weiter tun. Das sagt Gott nicht zu ihm, sondern Gott sagt, hey, von dem Ort, erhebe deine Augen von dem Ort, wo du gerade stehst. Egal, wie sich das gerade anfühlt, ja, und schau einfach, verändere die Perspektive. Ja? Also nicht der Ort ist falsch, sondern eben die Perspektive ist falsch. Du bist an dem richtigen Ort. Ich sage nicht, dass das immer ein guter Ort ist oder sich gut anfühlt. Aber ich möchte nur sagen, wahrscheinlich ein guter Ort. Aber erhebe deinen Kopf und schaue dich herum und verändere die Perspektive. Nicht der falsche Ort, sondern eine falsche Perspektive. Und schaue in den Norden, in den Westen, in den Süden, in den Osten. Schaue dich herum. Und das ist auch so paradox, weil gerade Lot, sie haben sich getrennt und Lot durfte sich das aussuchen, diese Wiesen und dieses Land aussuchen, was er wollte. Er hat natürlich die Wiesen genommen, wo das Gras grüner war, ja? Und das Wasser süßer. Und trotzdem aus diesem Ort sagt Gott, schau, verändere die Perspektive, schau nach oben. Und dann sagt er, durchzieh dieses Land, das ich dir geben werde. Und das hat mich so getroffen. Durchziehe. Mach mit Gott, stelle dir vor, bete, geh durch dieses Land im Gebet und erbete, wie Gott dieses Land bebauen möchte. Was möchte er damit tun? Ohne dass du jetzt schon gleich ins Besitz genommen hast, ohne dass du schon angekommen bist an das Ziel. Aber schaue, träume und bete, geh und bete. Und so ist einfach, ich nehme an, Abraham ist durch dieses Land gegangen und hat sich das alles angeschaut, hat sich vorgestellt, hat Gott gedankt für alles, was er mal vorbereitet hat für ihn und diesem Land. Also durchziehe das Land in die Länge, in die Breite, denn mein Gott ist größer. Und wenn wir weiterschauen in diese Geschichte, dann vergehen Kapitel und vergehen Jahre. Und wir merken, dass auch Abraham einen langen Atem brauchte für sein Leben, für diese Geschichte, ja, für seinen Traum. Also er ist mit 75 aus Haran, aus Ur ausgezogen, losgegangen und wahrscheinlich zu diesem Zeitpunkt müsste er vielleicht um 10 Jahre später, 85 sein, so ungefähr. Und zwischendurch gerät Lot in Schwierigkeiten und wird gefangen und Abraham wirklich nimmt Kämpfer und er kämpft für ihn und befreit ihn und siegt über 5 Könige, das muss man sich vorstellen. Also er erringt große Siege und nach diesen großen Siegen lesen wir davon, dass er wirklich seelisch wie zusammenhackt. Also zusammenhängt und in eine Depression fällt. 1. Mose 15, 1-3. Danach sprach der Herr in einer Vision zu Abraham: Hab keine Angst, Abraham, denn ich will dich beschützen und dich reich belohnen. Doch Abraham entgegnete: O allmächtiger Herr, was wirst du mir geben, wenn ich kinderlos bin? Da du mir keine Kinder geschenkt hast, wird mich mein Verwalter Eliezer von Damaskus beerben. Was? Abraham hat gerade Kriege gewonnen. Er ist bekannt. Er ist reich. Keiner ist ihm gleich in der Gegend. Und da sagte er: O Allmächtiger, was kannst du mir denn geben? Merkt ihr schon den Widerspruch in dem Gebet? O Allmächtiger, was bedeutet allmächtig? Einer, der alles kann, ja? O Allmächtiger, was kannst du denn noch für mich tun? Denn ich habe keine Kinder. Da ist einfach so ein tiefer Wunsch nach einem Erben, leiblichen Erben in ihm. Was so alles, was so um ihn passiert an Gutem, so verdrängt wird. Und dann sagt er, ja, Eliezer aus Damaskus wird mich beerben. Verzweiflung pur. Eliezer aus Damaskus, ein Sklave. Einer, der mit meiner Familie nichts zu tun hat. Was soll das? Was soll das? Und dann geht Gott weiter und spricht mit ihm. Das finde ich auch so schön. Ermutigt ihn und sagt, zum ersten Mal gibt er die Verheißung über leiblichen Sohn. 1. Mose 15, 4 bis 6. Da sprach der Herr zu ihm, nein, dein Verwalter wird dich nicht beerben. Du wirst einen Sohn bekommen, der dein Erbe sein wird. Der Herr führte Abram nach draußen und sprach zu ihm, schau hin zum Himmel. Wieder, wir müssen die Köpfe immer ein bisschen höher tragen. Als Christen und als Kinder Gottes. Nicht nur so, sondern nach oben. Du wirst einen Sohn bekommen, der dein Erbe sein wird. Der Herr führte Abram nach draußen und sprach zu ihm, schau hinauf zum Himmel. Kannst du etwa die Sterne zählen? Dann versprach er ihm, so zahlreich werden deine Nachkommen sein. Und Abram glaubte dem Herrn und der Herr erklärte ihn wegen seines Glaubens für gerecht. Und hier verspricht Gott, hey, du wirst einen leiblichen Sohn bekommen. Da war noch nicht Ismael geboren. Also es hat dann noch so um 15 Jahre gedauert, bis das wirklich in Erfüllung gegangen ist. Ja? Aber nicht nur das. Gott spricht dann weiter. Nicht nur den einen Sohn, sondern Gott sagt, geh doch nach draußen. Geh raus. Schau in den Himmel. Und zähle die Sterne. Habt ihr ja schon mal versucht, Sterne zu zählen? Als Kinder hat man immer angefangen, ja. Nach 20 war man fertig, weil man bemerkt hat, das geht gar nicht. Aber irgendwie sagt Gott zu ihm, du bittest nur für den einen Leiblichen. Das ist eigentlich das alles, was sich Abraham wünscht in dem Moment. Aber Gott sagt, schau nicht nur auf deine Füße. Schaue weiter, schaue breiter, schaue höher. Gott möchte ihm seine Perspektive vergrößern. Stecke deine Pfeile weiter, die Pfeile des Zeltes. Ich habe Größeres für dich vor. Glaubt ihr daran, dass Gott Gutes, dass Gott Menschen in Deutschland erreichen möchte? Glaubt ihr daran? Hofft ihr das? Glaubt ihr daran, dass Gott Hessen erreichen möchte und Hessen, die Menschen von hier? Glaubst du daran, dass Gott dein Ort, dass Gott Griesheim erreichen möchte? Glaubst du das? Glaubst du daran, dass Gott deine Familie erreichen möchte und retten möchte? Glaubst du daran? Glaubst du daran, dass Gott dir Gutes tun möchte und dich segnen möchte? Amen. Aber merken wir, dass wir am Ende der Nahrungskette sind? Weißt du, Gott sieht dich, hat Großes für dich vor, aber Gott hat noch so viel Größeres mit dir im Sinn. Und dieses Nachkommen wie Sterne, das hat Abraham nie erlebt in seinem Leben. Das hat sich erfüllt in den Jahrzehnten danach, Jahrhunderten danach. Er war einfach mit Gott unterwegs und Gott gebrauchte ihn, um etwas Größeres zu bauen. Etwas, was eine größere Reichweite hat. Schau nach oben. Ich sehe deinen Wunsch. Aber weißt du, mein Plan ist größer. Mein Plan ist größer. Ist weiter. Ist breiter. Ja. Und wie gesagt, mit 100 hat Abraham dann auch Isaac bekommen. Ja. Aber er ist auch Vater vom ganzen Volk geworden. Und jetzt so diese Träume, ja, wie verlieren wir die nicht? Also wir haben schon bemerkt, bereite dich auf einen langen Langstreckenlauf, ja. Du brauchst einen langen Atem, ja. Also bei Abraham dauerte es 25 Jahre von dem Zeitpunkt an, wo es so klar Gott gesprochen hat und in der Bibel aufgeschrieben ist. Ja, 25 Jahre, vom Kapitel 12 bis 21 in der Bibel, also ziemlich lange, bis wirklich dann Isaac geboren ist. Und weißt du was? Ich glaube, irgendwann hat Abraham einfach die Nase voll von dem, dass Gott immer wieder das Versprechen gegeben hat und hat nichts gesehen. Ich glaube, das war so wie Salz auf die Wunde. Und es kann gut sein, dass ich heute Salz auf die Wunde streue. Weil du dir denkst, hey, Gott hat schon so lange her gesprochen. Er hat mir ein Versprechen gegeben oder mehrere Versprechen. Und ich sehe davon so wenig. Und du denkst dir, ich will nicht mehr, dass die Hoffnung in mir neu anfängt zu brennen, weil das zu sehr schmerzhaft ist. Das kann ich nachvollziehen. Aber schau mal, Abraham, er musste auch dadurch. Ja. Und am Anfang, wenn man eine Prophetie bekommt, ja, Gott wird dich gebrauchen und viele Menschen werden zu Jesus finden, dann denkst du, juhu, gib mir mehr. Nach 2 Jahren, dieses Juhu wird leiser, nach 10 Jahren noch leiser. Und nach 15 Jahren denkst du dir, ja, hoffentlich keiner erwähnt das. Ja, keiner erwähnt das, weil ich noch so wenig davon sehe, was du Gott versprochen hast. Es kann wirklich manchmal wie Salz in die Wunde sich anfühlen. Deswegen auch Abraham sagt, oh Allmächtiger, was kannst du denn noch für mich tun? Ja, aber ich finde es so schön, dass Gott sich in so ein Gespräch einlässt. Also, das eine, bereite dich auf einen Langstreckenlauf. Ja. Manche Sachen gehen ganz schnell, aber andere, es kann echt dauern. Und das muss nicht heißen, dass es alles nicht von Gott ist, sondern dass es einfach dauert. Und den zweiten Punkt, den ich euch noch so mitgeben möchte, einfach diesen, dass der Weg bis dahin, bis zu diesem Ziel, bis die Erfüllung wichtig ist. Der Weg ist wichtig. Freu dich über diesen Weg, den du gehst. Ich gehe so gerne wandern und wenn du so einen Gipfel hast, ja, dann, es dauert keine Ahnung, 5 Stunden, bis du ankommst und auf dem Gipfel bist du vielleicht 20 Minuten, ja. Und natürlich, ich mache das nicht nur wegen dem Gipfel, weil der Weg, schon auf dem Weg gibt es wunderbare Aussichten. Schon auf dem Weg gibt es Erfahrungen und schon auf dem Weg gibt es Gerüche und man kann viel sehen. Ja? Und noch eine Sache, wenn du an diesem Gipfel ankommst, es ist oft so, dass du dann den Nächsten siehst und denkst, ja, da muss ich auch hin. Und wenn du hin willst, was musst du erst machen? Erstmal nach unten durch das Tal und dann wieder hoch. So, also, dein Weg ist wichtig. Und weißt du, das finde ich eigentlich das Wichtigste. Auf dem Weg zur Erfüllung dieses Versprechen, dieser Verheißung, wird Abraham zum Abraham. Das finde ich der Hammer. Abraham wird zum Abraham. Abraham bedeutet erhabener Vater. Abraham, Vater von vielen. Sarai wird zu Sarah, also zur Prinzessin, zur Mutter von Völkern und Königen. Weißt du, und es geht nicht nur darum, dass Abraham das Ziel erreicht. Viel wichtiger ist es, dass Abraham auf dem Weg zum Abraham wurde. Und wir unterschätzen das so oft. Wir denken, oh wow, Hauptsache ich erreiche dieses Gipfel, ich sammle Medaillen und ich gehe im Himmel zeige ich die ganzen Medaillen Jesus, ja, was alles ich erreicht habe. Ja. Aber weißt du, deine Bestimmung ist in erster Linie nicht nur das, was du erreichst, nicht vor allem das, sondern das, was du auf diesem Weg oder wer du wirst, wie du geformt wirst. Aus Abraham wurde Abraham. Unsere größte Bestimmung ist es, Jesus ähnlicher zu werden. Und das geschieht nicht erst am Gipfel. Das geschieht auf dem Weg dorthin. Kann ich dich, Jung, nach vorne bitten? Und vielleicht bist du da, denkst du dir, ich kann einfach diese Predigten über Verheißungen, Versprechen, über Träumen nicht mehr hören. Weil ich mich wie Abraham fühle. Weil da etwas in mir ist und ich will das nicht mehr ausgraben. Weil das zu sehr schmerzt. Weil da vielleicht einer kommt und sagt, ja, weißt du noch, vor 5 Jahren, vor 10 Jahren, da warst du noch so Feuer und Flamme für diese Sache. Was ist daraus geworden? Und manchmal kannst du was aufweisen und manchmal eben nicht. Und du denkst dir, ja, lass mich einfach in Ruhe mit dieser Sache. Aber ich glaube, Gott möchte heute, dass dieser Traum in dir wieder neu angefacht wird. Dass diese Leidenschaft, die du mal hattest für diese Sache, er möchte dir sagen, es ist von mir. Darf ich euch bitten, einfach Augen zu schließen? Jesus, ich möchte einfach beten, wenn da wirklich so Träume sind. Vielleicht warst du so jung bekehrter oder zwischendurch auf dem Weg hat dir Gott etwas aufs Herz gelegt. Und du mit der Zeit hast du bemerkt, boah, das ist alles nicht so einfach. Ich möchte beten, Heiliger Geist, dass du, wenn das der Fall ist, dass du einfach diese Träume wieder neu zeigst. Diese Leidenschaft, diese Sache, diesen Wunsch, den du in die Herzen hineingelegt hast. Und dich möchte ich beten, was du merkst, dass Gott dir etwas zeigt, wenn du möchtest, dann möchte ich einfach dich bitten, dass du einfach sagst, okay, Herr, sprich nochmal hinein in diese Situation. Ich will es ergreifen, vielleicht neu, vielleicht wieder neu, vielleicht zum 10. Mal neu, zum 100. Mal neu. Ich bitte, dass du zu mir sprichst in dieser Situation. Danke, Jesus. Und vielleicht musst du heute wie Abraham gegen Hoffnung hoffen. Oder gegen Hoffnung auf Hoffnung hin glauben. Da, wo keine Hoffnung mehr ist. Einfach auf die Hoffnung Gottes festhalten.
Ich danke dir, Jesus, dass wir nicht irgendwie so uns mit irgendetwas zufriedenstellen brauchen, wenn du gesprochen hast, dass wir nicht einen Eliezer aus Damaskus, dass nicht er uns beerben muss, sondern ich danke dir, dass da, wo du Isaak versprochen hast, dass du auch geben wirst. Danke dafür, Jesus. Danke, Jesus. Und ich möchte einfach ganz konkret beten, Jesus Christus, dass du auch zeigst, Abraham ist aufgestanden, ist losgegangen in dieses Land, was du ihm verheißen hast. Vielleicht muss man wirklich jetzt aufstehen, Schutt aus den Armen, aus den Schultern abschütteln und einfach sagen und den Kopf erheben, in den Himmel schauen, anfangen, Sterne zu zählen. Nach rechts, nach links, nach hinten zu schauen. Und dieses Land, auch wenn du noch nicht in der Hand hast, aber schau dir dieses Land an, was Gott alles daraus möglich machen kann. Vielleicht ist das deine Familie und ich glaube, es endet nicht an der Familie. Du schaust vielleicht jetzt gerade deine Familie und denkst, als wäre es, Jesus, du hast versprochen, dass ich und mein ganzes Haus die ja dienen werden, aber es sind nicht alle dabei. Aber ich glaube, Gott möchte noch mehr geben. Nicht nur die Familie, sondern er möchte multiplizieren. Dass deine Söhne und Töchter die Botschaft Gottes predigen. Zu dienen werden, die weitere Diener hervorbringen. Ich danke dir dafür, Jesus. Lass uns aufstehen, wenn du kannst, wenn es dir möglich ist. Und geh einfach so in dieses Lied hinein. Vielleicht mit diesem Traum, den dir Gott gegeben hat. Und der noch nicht zu 100% in Erfüllung gegangen ist.